SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Wir reden heute über stinkenden Müll und die Klimabilanz der Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen. Über Hirnscans und die Frage, wie groß Studien, die Hirnscans nutzen, sein müssen, damit sie tatsächlich was aussagen. Und über Weltraumschrott und ob es vielleicht klappen könnte, den per Laserbeschuss wegzuräumen. Mein Name ist Katrin Zöfel. Herzlich willkommen. Wer denkt schon gerne über Abfall nach? Der stinkt und man ist froh, wenn er weg ist. Doch weg ist er dann natürlich nicht. Viel davon landet in der Schweiz in einer Kehrichtsverbrennungsanlage. Dabei reduziert sich die Müllmenge, es entsteht Strom, Wärme und leider auch klimaschädliches CO2. 5% der gesamten CO2-Emissionen in der Schweiz stammen aus Kehrichtverbrennungsanlagen. Das ist nicht wenig und es soll sich jetzt ändern. Der Branchenverband VBSA hat sich diese Woche gegenüber dem Bund verpflichtet, CO2 in Zukunft abzufangen und unschädlich zu machen. Das Ziel: klimaneutrale Müllverbrennung. Aus Klimaschutzsicht ist das dringend nötig, aber auch ziemlich ambitiös, sagt Thomas Häusler.
Was der Brennkessel einer Kehrichtverbrennungsanlage in den Kamin entlässt, ist nur zu etwa 10% klimaschädliches CO2. Man kann deshalb nicht einfach die ganzen Abgase absaugen, sondern muss mit hohem technischen Aufwand das CO2 aus dem Gasgemisch herausfangen. Das braucht viel Energie, ist also teuer, aber technisch kein Problem mehr, sagt Marco Mazzotti von der ETH Zürich, ein Spezialist für diese Technologie.
There is no question from a technology point of view, but of course one has to have a place where to put the CO2.
Die große Frage sei aber, wohin mit dem CO2? Eine durchschnittliche Schweizer Kehrichtverbrennungsanlage, kurz KVA, produziert im Jahr 100.000 Tonnen davon. Das sind pro Stunde 12,5 Tonnen, jede Stunde, jeden Tag, das ganze Jahr. Wollte man das eingefangene CO2 aller 29 Schweizer KVA in Tankwagen mit der Bahn transportieren, würde dies das gesamte Transportvolumen, das die Schweizer Bahnen aktuell für den Güterexport einsetzen, mehr als verdoppeln. Und zusätzlich stellt sich die Frage, wo kann man diese riesigen Mengen CO2 sicher entlagern? Marco Mazzotti koordiniert ein Projekt, das genau dies anschaut.
In the project we demonstrate two pathways. One is a domestic solution where the CO2 is going to be used to upgrade demolition concrete.
Die Forscherinnen testen zwei Entsorgungswege. Beim einen wird das CO2 in Recyclingbeton gebunden. Dies wäre eine schweizerische Lösung. Allerdings könnte man damit nur einen Bruchteil des CO2 aus den KVA loswerden.
The other pathway includes the transportation of CO2 to an underground storage site and permanent storage underground.
Alternativ lagern die Forscher CO2 im Untergrund ein. Im Testprojekt verwenden sie CO2, das in einer Berner Abwasserreinigungsanlage als Abfall anfällt. Dieses CO2 wird per Lastwagen und Bahn nach Rotterdam transportiert und von dort auf Schiffen nach Island.
We have partnered with the Icelandic company Carbfix.
Die Firma Carbfix presst das CO2 in Islands Untergrund aus vulkanischem Basalt. Unter diesen Bedingungen verwandelt sich das CO2 in Gestein, wird also fest und sicher eingelagert. Auch Norwegen und die Niederlande bereiten die CO2-Speicherung im Boden vor. Norwegen will das Gas in leer gepumpten Öllagerstätten unter dem Meeresboden entsorgen. Man hat dort viel Erfahrung mit dieser Technik. Seit über 20 Jahren verwenden die Ölfirmen CO2-Gas, um in ausgebeuteten Lagerstätten die letzten Ölreste herauszupressen. Das CO2 bleibt dabei im porösen Fels hängen und sei dort sicher gelagert, sagt Marco Mazzotti.
You have actually four trapping mechanisms. One is simply the caprock, that is a seal.
Gleich vier Mechanismen hielten das CO2 im Boden gefangen. Zum einen nutzt man nur Felsschichten als CO2-Speicher, über denen ein gasdichter Felsdeckel liegt. Das CO2 befindet sich im Untergrund in Wasser, das im porösen Fels festsitzt und ist dadurch zusätzlich gesichert. Ein Teil des CO2 bildet zudem kleine Bläschen, die in den Feinstrukturen des Gesteins zusätzlich zurückgehalten werden. Und zu guter Letzt wandelt sich das gefangene CO2-Gas langsam in Gestein um. Marco Mazzottis Fazit: 20 Jahre Forschung und Erfahrung zeigten, die CO2-Speicherung sei sicher.
The evidence is very, very positive.
Wollen sämtliche Schweizer KVA in 20, 30 Jahren ihren CO2-Müll endlagern, fallen pro Jahr 4 Millionen Tonnen an. Etwa die gleiche Menge werden die Schweizer Zementwerke beisteuern. Diese gigantischen Mengen werden wohl nur mit einem Pipeline-System durch ganz Europa zu transportieren sein, denn unsere Nachbarländer werden auch Unmengen an CO2 speichern müssen. Wie viel CO2 sich im Schweizer Untergrund speichern lässt, darüber gibt es erst Schätzungen. Untersucht wird zum Beispiel, ob es geeignete Lagerschichten unter dem dichten Opalinuston gibt, der vom Kanton Jura über den Aargau bis nach Schaffhausen vorkommt. Bis allerdings genauere Untersuchungen gemacht sind und bis ein Speicher einsatzbereit wäre, vergingen 20 Jahre, schätzt Marco Mazzotti. Zu lange, als dass man darauf warten könnte, denn die erste CO2-Abscheideanlage einer KVA soll 2030 in Betrieb gehen. Aus Sicht des Klimas kommt all dies zu spät. Die Schweiz und andere Industrieländer hätten ihren CO2-Ausstoß schon viel früher senken müssen. Wie kommt es dann, dass die rein technischen Fragen der CO2-Abscheidung zwar längst gelöst sind, wie Marco Mazzotti am Anfang gesagt hat, und man die Methode trotzdem erst jetzt ernsthaft angeht?
The question is, why hasn't it been done? Because there have not been enough incentives and a clear perspective.
Es habe nicht genügend Anreize für die Industrie gegeben. Man könnte auch sagen, die Politik, die Gesellschaft hat zu wenig Druck gemacht und war nicht willens, das nötige Geld aufzuwerfen. Die CO2-Abscheidung, der Transport und die Speicherung wird viele Milliarden kosten. Und so gab es während 20 Jahren ein Henne-Ei-Problem. Keine KVA, kein Zementwerk wollte eine teure Abscheideanlage installieren, weil man nicht musste und weil es keinen Platz gab, um das CO2 zu versorgen. Aber niemand baute ein CO2-Endlager, weil es dafür keine Nachfrage gab.
You know that I've been working on this for 20 years. In the last 2 years I've seen really a complete change, a quantum leap in interest in.
Marco Mazzotti hat 20 Jahre an dieser Technologie gearbeitet. In den letzten 2 Jahren habe sich alles verändert. Ein Quantensprung. Derart habe das Interesse an der CO2-Abscheidung zugenommen.
And this agreement between VSA and BFA demonstrates it, you know. This is something that is a very, very important step for Switzerland.
Beweis sei das Abkommen, das der Schweizer Verband der Kehrichtverbrennungsanlagen VBSA und der Bund diese Woche abgeschlossen haben. Darin verpflichtet sich der Verband, bis 2030 eine erste KVA mit einer Abscheideanlage auszurüsten, bis 2035 etwa 3 weitere und bis 2050 alle 29. Nach allem, was die Berichte des Weltklimarats sagen, ist das schmerzhaft spät fürs Klima. Zu spät. Doch Marco Mazzotti sagt:
Okay, let me say that with this agreement, Switzerland is actually in front of everybody else in Europe. Because
mit dem Abkommen zwischen VBSA und Bund setze sich die Schweiz an die Spitze. Es gäbe zwar einige andere Abscheidungsprojekte in Europa, aber man könne sie an einer Hand abzählen.
We are talking about less than the fingers in one hand, you know.
Der erste Schritt scheint also getan, auch wenn er spät kommt, sehr spät.
Jetzt ist meine Kollegin Anita Vonmond bei mir im Studio mit den Meldungen. Wir reden gleich über Buchdrucker, über Studien mit Gehirnscans, über eine neue Corona-Variante namens Deltacron und über Erdbeben. Also Anita, wir legen los mit einer guten Nachricht.
Die WSL, die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, die meldet, letztes Jahr sei die Zahl der Buchdrucker stark zurückgegangen. Gemeint sind natürlich nicht Menschen, die Bücher drucken, sondern so heißt der Borkenkäfer der bei uns verbreiteten Variante. Weil er gern Fichtenholz frisst, haben sich auch die Zwangsfällungen von Fichten gerade etwa halbiert im letzten Jahr im Vergleich zu den 2 Jahren davor. Die Forst- und Holzwirtschaft freut, denn der Buchdrucker ist immer noch einer der größten Holzschädlinge in der Schweiz.
Buchdrucker, lustiger Name eigentlich. Wie kommt es, dass der Käfer so heißt?
Der Name kommt von den Fraßspuren der Maden des Borkenkäfers. Manche sagen, die würden aussehen wie ein aufgeklapptes Buch. Andere sehen sich eher an gedruckte arabische Schriftzeichen erinnert. Auf jeden Fall sehen diese Spuren kunstvoll aus, wie ich finde. Wenn man die Rinde von befallenen Bäumen wegnimmt, sieht man sie.
Und warum gab es letztes Jahr plötzlich weniger von diesen Käfern?
Der Grund ist der verregnete Sommer letztes Jahr.
Stimmt, ich erinnere mich, 2021, das war verregnet. Das war ziemlich frisch beim Campen, vor allem ganz oben im Schwarzwald, wenn die Klamotten gerade frisch feucht waren. Ja, das war kühl.
Der Buchdrucker ist wie du, Kathrin. Der liebt Regen nicht und auch der nasskalte Frühling letztes Jahr hat ihm zugesetzt.
Wobei insgesamt dürfte ihm der Trend ja entgegenkommen. Der geht ja zum heißen, trockenen Sommer, dem Klimawandel sei Dank.
Genau. Das ist einerseits gut für den Borkenkäfer. Andererseits leiden auch die Fichten unter der Klimaerwärmung, also der Lieblingsbaum des Käfers. Langfristig führe diese Entwicklung im Flachland zu einer Reduktion des Nadelholzanteils und zu einer Waldumwandlung in Richtung Laubholz, laut WSL. Also der Käfer sägt quasi am Ast, auf dem er sitzt, beziehungsweise am Stamm, in dem er steckt.
Der Klimawandel wirkt halt an allen möglichen Ecken und Enden. Das Stichwort zur nächsten Meldung heißt Deltacron.
Das ist ein Hybrid aus den beiden Coronavirus-Varianten Delta und Omikron. Schon seit Januar hat man vereinzelte Fälle davon in Frankreich, den Niederlanden und in anderen Ländern festgestellt. Nun wurde erstmals die Struktur dieser neuen Virusvariante solide nachgewiesen. Man weiß auch, wie dieser sogenannte Rekombinant entstehen konnte, nämlich in Menschen, die sowohl Delta- als auch Omikron-Viren erwischt haben, wie Richard Neher, der Virologe der Uni Basel, im Deutschlandfunk erklärt hat.
Wenn ein Mensch mit unterschiedlichen Varianten infiziert ist, dann kann es sein, dass innerhalb einer Zelle sowohl Genome der einen als auch der anderen Variante vorliegen. Und bei dem Kopieren dieser Varianten kann dann der Kopierkomplex quasi von einem Genom zum nächsten wechseln und so Genombruchstücke einer und der anderen Variante aneinander splicen.
Und das passiert natürlich gerade dann häufig, wenn zwei Coronavirus-Varianten zur gleichen Zeit zahlreich in der Bevölkerung zirkulieren, wie das eben der Fall war im Dezember und Januar bei Delta und Omikron.
Kann man schon sagen, welche Eigenschaften diese Rekombinante hat?
Richard Neher denkt, sie könnte vielleicht noch ansteckender werden als die bisherigen Corona-Varianten, da sowohl Delta und erst recht Omikron eben ansteckend waren. Der Virologe sagt aber auch,
wirklich konkrete Informationen, direkte Informationen dazu haben wir nicht. Ich meine, wir sehen, welche Teile des Genoms in diesen Rekombinanten miteinander vereint werden. Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass von den im Moment beobachteten Rekombinanten eine größere Gefahr ausgeht.
Etwas also zum im Auge behalten. Und jetzt geht's um Gehirnscans, Anita.
Seit etwa 2 Jahrzehnten nutzen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bildgebende Verfahren, wie sie etwa MRI-Geräte ermöglichen, um zum Beispiel psychische Erkrankungen besser zu verstehen. Sie stellen dabei einen Zusammenhang her zwischen Auffälligkeiten in den Gehirnbildern und psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen etc. Solche Studien sind sehr en vogue. Doch die allermeisten kann man, etwas böse gesagt, gleich kübeln, weil meist einfach zu wenige Patienten involviert sind. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine aufwendige Analyse im Magazin Nature.
Und was heißt zu wenige?
Heute sind in solchen Studien im Schnitt 23 Patientinnen und Patienten involviert. Tatsächlich müssten es aber ein paar tausend Patientinnen und Patienten sein.
Okay, da liegt was dazwischen, zwischen Realität und dem, wie es eigentlich sein sollte.
Ist so, aber nur bei so riesigen Patientengruppen lassen sich verallgemeinerbare Rückschlüsse ziehen. Von Hirnstrukturen aufs komplexe menschliche Verhalten, schreibt die US-Forschungsgruppe.
Und wie haben die Forscher das rausgefunden?
Sie haben 3 der größten Studien weltweit genommen, die bildgebende Verfahren nutzen, um Zusammenhänge zu finden zwischen Hirnstrukturen und der psychischen Gesundheit. Nämlich das Human Connectome Project mit 1200 Teilnehmenden, die ABCD-Studie mit 12.000 Teilnehmenden, beide aus den USA, sowie die extrem große britische Biobank-Studie mit fast 36.000 Beteiligten. Gewisse Fragen, die diese noch laufenden Studien untersuchen, haben die Forschenden dann herausgenommen. Also zum Beispiel die Frage, ob die Dicke der grauen Substanz im Gehirn korreliert mit der Fähigkeit, Probleme zu lösen. Sie haben geschaut, zu welcher Erkenntnis kommt die Gesamtstudie, also basierend auf allen Patientendaten. Und wie sieht es aus, wenn man nur größere oder kleinere Stichproben der Patientendaten verwendet? Und dabei kommt es vor, dass bei der einen Stichprobe von, sagen wir, 100 Patienten und bei der anderen Stichprobe von 50 anderen Patienten gegenteilige Ergebnisse herauskommen. Also man braucht Daten von ein paar tausend Patienten eben, damit eine Erkenntnis sich verallgemeinern lässt.
Das heißt, wirklich nur die richtig großen Studien sind aussagekräftig.
Ja, und der Grund, warum es viel zu viele, zu kleine Studien gibt, ist das Geld. Bildgebende Verfahren sind sehr teuer. Doch gerade wenn man die Kosten im Blick hat, wäre es natürlich unter dem Strich lohnenswerter, nur ein paar wenige große Studien durchzuführen, statt eine Flut von kleinen, die letztlich nichts aussagen.
Und jetzt kommen wir noch zu dem Erdbeben vor der Küste von Japan. Das hat für Schlagzeilen gesorgt diese Woche, kann man sagen.
Denn es hat sich in Fukushima ereignet, im Nordosten von Japan. Und zwar fast am gleichen Tag wie die historische Katastrophe vor 11 Jahren. Damals hatte ein Beben mit Tsunami um die 20.000 Menschen das Leben gekostet. Und ein Atomkraftwerk in Fukushima ist so stark havariert worden, dass das Gebiet noch heute unbewohnbar ist. Jetzt diesmal war das Beben wiederum mit einer Tsunami-Warnung verbunden, was bei der Bevölkerung natürlich schlagartig die alten Erinnerungen wieder wachrief. Die Tsunami-Welle war aber diesmal nur gut 20 Zentimeter hoch und das Beben war mit Stärke 7,4 schwächer als vor 11 Jahren. Es gab dennoch rund 200 Verletzte und mindestens 4 Tote, auch teils schwer beschädigte Häuser, Stromausfälle bis nach Tokio. Und in der Atomruine von Fukushima sowie in 2 anderen Kernkraftwerken kam es zeitweilig zu Unregelmäßigkeiten. Eine erhöhte Strahlung wurde aber offenbar nicht verzeichnet. Also viele Menschen sind diesmal mit dem Schrecken davongekommen.
Danke, Anita Vonmann, für diese Einordnungen zu Nachrichten aus der Woche. Stellen Sie sich vor, ich werfe Ihnen einen Würfel an den Kopf. So einen wie bei Eile mit Weile. Sie kriegen einen Schreck, vielleicht tut's ein bisschen weh, je nachdem, wie gut ich getroffen habe. Aber das war's dann. Blöd, aber nicht schlimm. Wenn der genau gleiche Würfel als Weltraumschrott um die Erde kreist, dann sieht das ganz anders aus. Der käme nämlich leicht auf ein paar 10.000 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Und wenn der dann einen Satelliten erwischt, dann wirkt das wie ein Geschoss. Und das ist längst Alltag da draußen. Es gibt immer mehr Satelliten, immer mehr Kollisionen und damit auch immer mehr Schrottteilchen, die zum Geschoss werden können. Forscherinnen und Forscher versuchen deshalb eine Art Weltraumputzaktion, und zwar mit Laserstrahlen von der Erde aus. Christian von Brock.
Die Satelliten der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA müssen regelmäßig Ausweichmanöver fliegen, um Kollisionen mit Weltraumschrott zu vermeiden. Jeder Satellit etwa 1 bis 2 Mal pro Jahr. Das sagt Tim Florer, der bei der ESA das Büro für Weltraumschrott leitet.
Wir sehen ein starkes Anwachsen dieser Kollisionsvermeidung in den letzten Jahren. Und leider sind die Vorhersagen so, dass das noch weiter zunehmen wird.
Denn mit der wachsenden Zahl privater Weltraumunternehmer nimmt auch die Zahl der Satelliten, die in den Erdorbit gebracht wird, stark zu. Die ESA hat deshalb auf der spanischen Mittelmeerinsel Teneriffa eine neue Laser-Entfernungsmessstation in Betrieb genommen. Mit solchen Anlagen wird bisher vor allem die genaue Flughöhe der Satelliten gemessen. Es gibt eine Vielzahl solcher Anlagen. Mit der Anlage auf Teneriffa aber will man bald auch Weltraumschrott ins Visier nehmen, sagt Flora.
Die Grundprinzipien der Laserentfernungsmessung sind die gleichen, aber die Anwendung für Schrottobjekte, das ist das wirklich Neue.
Obwohl diese Objekte in einer Entfernung von etwa 400 Kilometern um die Erde sausen, kann man ihre genaue Distanz zur Erdoberfläche mit dem Laser auf bis zu 10 Zentimeter genau bestimmen. Und dank immer besserer Technik werden auch immer kleinere Teilchen detektierbar.
Wir kommen herunter auf Objekte von Dezimetern und wir erhoffen uns von dem Testsystem, das wir auf Teneriffa jetzt in Betrieb genommen haben, gerade solche Technologien weiterzuentwickeln.
Je genauer man weiß, wie eng der Vorbeiflug zweier Objekte wird, umso seltener muss man die Satelliten vorsorglich ausweichen lassen. Aber nicht nur das. Mit dem Laser soll es möglich sein, den dezimetergroßen Schrotteilchen leichte Impulse zu geben, so dass sie ihre Bahn ein bisschen verändern.
Das ist wirklich eine Möglichkeit, kleine Fragmente, die solchen großen Objekten sehr nahe kommen, ein bisschen aus dem Weg zu schieben.
Und sollte das glücken, planen die Forscher der ESA noch einen Schritt weiter zu gehen. Indem sie den Laser ganz flach über die Erde auf ein entgegenkommendes Schrottteilchen richten, hoffen sie, dieses Teilchen so stark abbremsen zu können, dass es schnell absinkt und in der Erdatmosphäre verglüht.
Es gibt die ersten Vorstudien, die wir da gemacht haben. Wir wissen, welche Technologie fehlt. Wir denken aber, dass es in der Tat möglich ist. Und gerade deswegen haben wir eben in dieses Testsystem auf Teneriffa investiert.
Ob das aber je glücken wird, ist nicht sicher. Das sieht auch Thomas Schildknecht von der Universität Bern so. Er leitet das Observatorium im bernischen Zimmerwald, ist Experte für Weltraumschrott und misst selber schon seit vielen Jahren mit der Lasermethode die genaue Flughöhe von Satelliten. Um genügend Energie zu haben, um ein Schrottteilchen abzubremsen, braucht es allerdings ganz andere Kaliber von Lasern als heute, sagt Schildknecht.
Das sind dann wirklich um einen Faktor 1000 stärkere Laser, als wir verwenden im Moment für diese Messungen. Wir müssen die atmosphärischen Turbulenzen, die es gibt, korrigieren, damit wir diesen Laserstrahl ganz gezielt auf ein Objekt bringen können, das man zum Beispiel zum Absturz bringen will.
Es ist also nicht einfach, mit dem Laser durch die Atmosphäre zu zielen und den Laser genau zu fokussieren. Zudem droht die Gefahr, Pilotinnen oder Piloten in Flugzeugen zu blenden. Schon heute müssten sie deshalb sehr vorsichtig vorgehen, sagt Schildknecht.
Wir müssen sicherstellen, dass wir auf keinen Fall in die Nähe eines Flugzeugs kommen mit unserem Laserstrahl.
Die Laser können darüber hinaus nur bei gutem Wetter eingesetzt werden und auch nur, wenn man die Position der Schrottteile schon einigermaßen kennt. Es brauche deshalb noch andere Detektionsmethoden, sagt Schildknecht.
Wir brauchen zwingend die Radarmessungen und andere Messtypen vorher, um dann den Laser nur noch dort einzusetzen, wo wir eine sehr hochgenaue Bahn brauchen.
Trotz all dieser Einschränkungen hält es auch Schildknecht für wichtig, die Laserentfernungsmessstationen stärker auch für den Weltraumschrott einzusetzen.
Wir werden unsere Anlage aufrüsten in Zimmerwald noch in diesem Jahr, damit wir eben auch kleinere Teile beobachten können.
Denn mit jedem Satelliten, der getroffen wird, entstehen tausende neuer Schrottteilchen. Wenn es so weitergehe, werden bestimmte Flughöhen im Erdorbit bald nicht mehr benutzbar sein.
Es ist einfach allerhöchste Zeit und wir müssen es jetzt schaffen. Und jetzt heißt in den nächsten 2-3 Jahren, weil wir eben diese enorme Zunahme des Verkehrs im Weltraum sehen. Und wenn wir diese privaten Akteure nicht jetzt in die Pflicht nehmen, dann haben wir plötzlich Zehntausende von Satelliten oben und unter Umständen eine Firma, die bankrott geht. Und was dann?
Nicht nur kleine Schrottteilchen sind ein Problem, noch problematischer sind alte, ausgediente Satelliten und Raketenteile. Auch diese größeren Objekte müssen aus dem Erdorbit entfernt werden. Und das wird sehr teuer. Allein die geplante Entsorgung eines Teils einer europäischen Rakete in gut 700 Kilometern Höhe zum Beispiel wird deutlich mehr als 100 Millionen Franken kosten. Für diese schon länger geplante Premiere hat die ESA einem Schweizer Start-up den Zuschlag gegeben. Früher ließ man alte Satelliten einfach oben.
Das wäre etwa so, wie wenn Sie Ihr Auto, wenn Ihnen der Sprit ausgeht, auf der Autobahn einfach auf der Autobahn stehen lassen.
Neu sollen alle Satelliten mit Absenkvorrichtungen ausgestattet werden, damit sie nach ihrem Dienst runterkommen und in der Erdatmosphäre verglühen. Die ESA sei in dieser Hinsicht vorbildlich, sagt Schildknecht. Aber eine entsprechende Regelung für private Anbieter müssten die Nationalstaaten machen.
Die Schweiz selber, die hat die Schwierigkeit, dass wir kein Weltraumgesetz haben. Und das heißt, wir können Betreiber hier in der Schweiz auf eigentlich im Moment gar nichts verpflichten.
Es sei deshalb unbedingt nötig, dass die Verwaltung eine entsprechende Gesetzesvorlage so schnell wie möglich ausarbeite. Wenn nicht alle Länder am gleichen Strick ziehen, so Schildknecht, drohe die Vermüllung im Erdorbit so stark anzusteigen, dass der Einsatz von Satelliten auf tieferen Flughöhen bald unmöglich würde.
Und das war das Wissenschaftsmagazin dieser Woche. Redaktionell verantwortlich ist Anita von Mond und mein Name ist Katrin Zöfel.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.